Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Wieder mal eine Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Mein Name ist Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Frau Privatdozentin Dr. Angela Krips aus Köln. Angela, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns heute einen Blick in den Kreißsaal und auf die Erstversorgung der Allerkleinsten zu werfen. Herzlich willkommen im NeoCast. Aber bevor wir anfangen, eine kurze Vorstellung deiner Person. Frau Privatdozentin Dr. Angela Krips, aktuell bist du die Leiterin der Neonatologie am Universitätsklinikum in Köln. Und für die meisten Zuhörer, nehme ich mal an, muss ich dich gar nicht vorstellen, wenn von der Erstversorgung extrem unreifer Kinder im Kreißsaal gesprochen wird, so geht das einfach nicht, ohne deinen Namen zu erwähnen. Du bist, sage ich mal, die Mutter der sanften Erstversorgung, die auch die minimalinvasive Surfektenapplikation beinhaltet, aber eben auch die frühzeitige Einbeziehung der Mütter, ganz wichtiges Thema. Also ich glaube mal, viele Themen, über die wir uns austauschen können heute, aber zunächst die Frage, habe ich noch irgendwas vergessen, was für dich besonders wichtig ist?
Ja, was für mich in dem Kontext der frühen Einbeziehung der Mütter natürlich auch von ganz großer Bedeutung ist, ist die Anwendung von Muttermilch für die Ernährung der ganz kleinen Kinder und die Bedeutung der Muttermilch für die Gesunderhaltung und für das gesunde Großwerden der Kinder. Das ist noch ein Punkt, der mir auch noch ganz besonders am Herzen
liegt. Oh, das wäre ja gleich noch ein zweites Thema für einen zweiten Podcast. Perfekt. Aber wir starten immer mit so einem kleinen Blick zurück und ich glaube, viele der Zuhörenden werden wahrscheinlich mit den heutigen Vorgaben im Kreißsaal vertraut sein. Aber daher die kurze Bitte, kannst du uns kurz berichten, wie eine Erstversorgung extrem unreifer Kinder noch so vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich überblicke ja jetzt diesbezüglich einen Zeitraum von 33 Jahren und ich hatte das Erlebnis, als ich auf der Intensivstation, damals noch auf der neonatologisch-pädiatrischen, das war noch eine kombinierte Station, angefangen habe mit meiner neonatologischen Laufbahn, da hat man mich zum ersten neugeborenen Notarztkurs gegeben, der von der GNTI veranstaltet wurde. Das war damals noch die sogenannte Deutsch-Österreichische Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Und dieser Kongress fand in München statt, 1989, und da gab es den ersten neugeborenen Notarztkurs. Und in diesem neugeborenen Notarztkurs habe ich noch den Satz gehört, und der war damals Lehrmeinung, das Frühgeborene unter 1500 Gramm muss in den Tubus hineinfallen, bevor es den ersten Atemzug gemacht hat. Das heißt, das war eine Erstversorgungsstrategie, die letzten Endes von der Einstellung geprägt war, dass unreife Kinder sowieso nicht atmen können, dass sie beatmet werden müssen und dass man eben damit so schnell wie möglich nach der Geburt anfangen muss, damit sie nicht in eine Hypoxie oder eine Hyperkapnie hineingeraten und gar nicht erst den Versuch machen, sich selbst zu regulieren. Mhm. Und das war natürlich sicherlich auch darin begründet, dass zu diesem Zeitpunkt die Kinder noch in einem deutlich schlechteren Zustand geboren wurden, als wir es heute gewohnt sind. Aus der großen Angst vor der Unreife, die ja doch auch noch mit einer sehr viel höheren Sterblichkeit verbunden war, als sie es heute ist, war es so, dass die Geburtshelfer natürlich die Situation ausgereizt haben, bis es gar nicht mehr anders ging. Das heißt, die Kinder wurden häufig dann auch unter unkontrollierten Bedingungen geboren. Wenn man Glück hatte, gelang es, dass der Neonatologe, oder damals gab es den Neonatologen noch gar nicht, der Kinderarzt, rechtzeitig zur Geburt da war. Auch das gelang nicht immer. Und dann waren die Kinder natürlich in einem doch deutlich deprimierteren Zustand, als wir es heute erleben, wo ja alles auch geburtshilflich schon darauf ausgerichtet wird, dass das Kind möglichst vital zur Welt kommen soll. Und dementsprechend atmeten die Kinder dann eben auch nicht oder nur zögerlich und man war dann der Überzeugung, dass man ihnen was Gutes tat, indem man sie so rasch wie möglich intubierte und beatmete. Und das wiederum war natürlich eine Situation, die zum Beispiel mir damals als Notarzt-Baby und nicht Baby-Notarzt einen ungeheuerlichen Stress gemacht hat, weil ich natürlich das Gefühl hatte, dass ich versagte, wenn es mir nicht gelang, den Tubus da sehr, sehr schnell hineinzubekommen. Dann hat man die Kinder also intubiert, hat sie mit dem Ambo-Beutel beatmet und dann in aller Regel damals noch in einen Transportinkubator gelegt und über weite Strecken transportiert, bevor man dann in der Klinik ankam. Man hat sich nicht darum gekümmert, wo die Mutter war, wo der Vater war. Man hat das Kind versorgt in einem abgeschiedenen Raum und hat es in aller Regel auch abtransportiert, ohne es den Eltern zu zeigen. Das heißt, man war ausschließlich auf eine medizinische Stabilisierung dieses Kindes ausgerichtet und man hat es als einen Menschen gesehen, der eben völlig unfähig war, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und man hat es auch losgelöst aus diesem systemischen Kontext seiner Familie betrachtet.
Vielleicht muss man dazu noch mal sagen, also die gab ja auch keine Lungenreifeinduktion Ende der 80er Jahre. War noch nicht Standard. Nicht Standard. Und kein Surfactant. Das genau. sind so die beiden Besonderheiten zu verglichen zu heute. Ja.
Also das, die Lungenreifungsbehandlung, die wurde schon Ende der 80er Jahre, wurde die eingeführt, aber bei weitem nicht so konsequent gehandhabt, wie wir sie heute handhaben. Und Defekten stand eben einfach gar nicht zur Verfügung. Man hatte nur die Möglichkeit der maschinellen Beatmung. Mhm. Und zumindest hier in den alten Bundesländern war es auch zu diesem Zeitpunkt so, dass die CPAP-Therapie ganz, ganz wenig verbreitet waren. Das ist, denke ich, in den alten Bundesländern anders gewesen. Da ist, glaube ich,
in den neuen
Bundesländern anders gewesen. Da ist zu diesem Zeitpunkt auch schon relativ viel CPAP eingesetzt worden. Aber in den alten Bundesländern gab es eben die Beatmungsmaschinen und CPAP kannte man eigentlich. Mhm. Und insofern waren die Kinder dann häufig nach einer für alle Beteiligten sehr stressigen Erstversorgung dann wochenlang beatmet. Und damit sie diese Beatmung tolerierten, waren sie auch sediert, analgosediert, daueranalgosediert und nicht selten sogar relaxiert.
Das war ja so ein Teufelskreis, der mit den ersten Schritten losging und in den man hineingelaufen ist. Hat die dann ewig beatmet, dann waren die schwer zu extubieren. Was war eigentlich der Anlass oder warum bestand die Notwendigkeit, dieses Vorgehen zu ändern?
Ich glaube, diese Notwendigkeit, die bestand natürlich deswegen, weil man gesehen hat, dass die Kinder diese Situation zwar in vielen Fällen überlebten, dass sie aber doch sehr häufig dauerhafte Schäden davon getragen haben. Und vor allem eben auch Lungenschäden davon getragen haben. Die schwere bronchopulmonale Dysplasie war ja etwas, was in diesen Jahren doch noch sehr häufig auftrat. Und ich habe selbst wirklich noch eine Reihe von Kindern, die man dann aus der Initialphase herausbekommen hat, im Verlauf des ersten Lebensjahres mit 6, 7 Monaten, dann noch sehr elendiglich an einem nicht mehr beherrschbaren Lungenversagen sterben auf dem Boden dieser bronchopulmonalen Dysplasie. Das ist sicherlich das eine gewesen. Das andere ist auch gewesen, dass man angefangen hat, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern diese Beatmungssituation auch auf die neurologische Entwicklung der Kinder Einfluss nehmen kann. Und man hat eben auch gesehen, dass Beatmungsdauer und neurologische Komplikationen miteinander korrelieren. Und schlussendlich hat man natürlich irgendwann dann, und das kam eigentlich, als der Surfactant in die Therapie eingeführt wurde und man damit dann doch die Kinder sehr viel schneller stabilisieren konnte und auch schneller extubieren konnte, Da hat man dann eben auch gesehen, dass diese Kinder, wenn sie schneller oder wenn sie von der Beatmung abkommen, auch mit den Eltern eher in Interaktion gehen können. Und das ist dann sicherlich auch ein Punkt gewesen, der erst mit dieser besseren Möglichkeit, die Kinder zu stabilisieren, in den Fokus auch des Interessens und der Studien gerückt ist.
Auch die BPD, das war ja damals noch ein ganz anderes Krankheitsbild, ne? Das war eine steife Lunge, die haben sich manchmal die Rippen gebrochen, wenn die einatmen wollten. So schwer war diese Lungenerkrankung, findet man ja heutzutage kaum noch.
Und es war wirklich ganz elend zu sehen, ja, wie diese Kinder buchstäblich in manchen Fällen an der Beatmungsmaschine erstickt sind, weil man sie definitiv eben nicht mehr beatmen konnte, weil man keine Oxygenierung mehr hinbekam. Und das war wirklich eine ganz furchtbare Situation.
Hast du irgendwie so ein Schlüsselereignis, wo du sagst, da hat es bei dir Klick gemacht, also sozusagen von dieser klassischen Therapie vorgehen, wo du gesagt hast, da ist mir manches bewusst geworden, oder?
Ich habe schon erlebt, als wir im Jahre 92 die neonatologische Intensivstation in der Frauenklinik aufgemacht haben, wo wir dann die Kinder nicht mehr transportieren mussten und wo auch die Geburtshelfer näher an den Kindern ran, an die Kinder rankamen und eben auch gesehen haben, dass auch diese Kinder eine Entwicklung machen und durchaus sich bewegen und Fortschritte machen, dass in dieser Situation man dann auch geburtshilflicherseits mehr für die Kinder optimiert hat, dass wir dann vitalere Kinder bekamen. Und in dem Moment, wo man diese vitaleren Kinder dann versorgte, da hatte ich dann das Gefühl, wenn ich sie intubierte, jetzt muss ich das Kind sozusagen vergewaltigen. Das ganz friedlich atmende Kinder waren, die aber Probleme mit der Oxygenierung hatten. Deswegen meinte man dann, sie intubieren zu müssen, um Surfactant zu geben, hat das dann auch getan. Und dann war natürlich die Diskussion, macht man es mit einer Prämedikation oder macht man es ohne Prämedikation? Wenn man es mit Prämedikation machte, dann wurde aus diesem ganz vitalen Kind wurde plötzlich ein hypotones, schlaffes, nicht mehr regendes Kind, das seine Vitalität verlor. Und wenn man es ohne Prämedikation machte, hatte man eben wirklich so das Gefühl, man tut dem Kind auch Gewalt an. Und das war so für mich, dieses Erleben war für mich wirklich ein Schlüsselerleben, wo ich gesagt habe, das kann nicht das richtige Vorgehen sein, mit diesen Kindern umzugehen, wenn sie denn schon so vital geboren werden. Das ist natürlich was anderes, wenn man ein Kind hat, was völlig deprimiert zur Welt kommt, aber mit dem größeren geburtshilflichen Engagement auch für diese Kinder alles zu optimieren, wurden eben die Kinder auch deutlich vitaler. Und dann trat diese Problematik eben wirklich sehr in den Vordergrund.
Ja, finde ich ganz wichtig. Und an der Stelle einen Gruß an alle Geburtshelfer, wie wichtig diese Vorbereitung ist. Ohne die sind wir aufgeschmissen und können manches gar nicht machen. Aber ich erinnere mich noch sehr an die Diskussion, die wir hatten. Wir haben an dem Coin-Trial teilgenommen vom Colin Morley, wo es ja mal das erste Mal eigentlich groß darum ging, ein Frühgeborenes nicht zu intubieren, sondern nur mit CPAP zu versorgen. Und ich erinnere mich an die Diskussion auf der Station, wie unethisch das sein kann, an diesem Trial teilzunehmen, weil man den Kindern das ja nicht vorenthalten kann, diese Intubation und frühe Surfactantgabe. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann aber auch gesehen habe, wir haben dann mitgemacht und dann habe ich gesehen, das geht auch ohne. Also die müssen nicht intubiert werden. Ja. Und das war so, ich glaube, wissenschaftlich gesehen so der große Durchbruch im größeren Maß, dass man es anders geht.
Ja, dieses Schlüsselerlebnis habe ich jetzt nicht im Rahmen einer Studie, sondern eben wirklich im Eintauchen in eine andere medizinische Kultur gehabt. Als ich im Jahre 94 oder 95 in Kopenhagen im Reichshospital hospitiert habe. Und man muss ja sagen, dass in Skandinavien die Entwicklung der frühgeborenen Medizin eigentlich so, sagen wir mal, ein bisschen losgelöst vom Rest der Welt gelaufen ist in den 80er, 90er Jahren. Und in den skandinavischen Ländern, also vor allem in Dänemark und Schweden, war es damals eben üblich, die Kinder nur mit CPAP zu stabilisieren. Und ich hatte das vorher auch nicht geglaubt, dass das möglich ist, nur mit CPAP hinzukommen. Und das war auch hier klinikintern, war das überhaupt undenkbar, dass man ein Kind nur mit CPAP stabilisiert. Und dann hat mein damaliger Chef, der Professor Roth, hatte den Gorm Greisen, den damaligen Leiter der Neonatologie im Reichshospital in Kopenhagen, auf einer Tagung getroffen. Und der hatte gesagt, doch, doch, das mit dem CPAP, das geht und das ist alles kein Problem. Und dann hat Professor Roth eben gesagt, da müsst ihr unbedingt mal hin und müsst euch das angucken. Und da habe ich es dann wirklich live gesehen, dass man diese Kinder nur mit CPAP stabilisieren konnte. Habe dann allerdings auch sehr schnell erkannt, dass das, was in Kopenhagen als CPAP gemacht wurde, etwas ganz anderes war als das, was wir als CPAP kannten. Wir haben damals immer noch mit einem Continuous Flow Beatmungsgerät im CPAP-Modus mit sehr niedrigen Flows einen Rachen-CPAP über
einen
Tubus gemacht. Und in Kopenhagen war es damals eben schon so, dass über Prongs auch gearbeitet wurde und dass darauf vor allem dieses Benveniste-Ventil aufsaß, dieses Vorgängerventil des Infant Flows, was eben letzten Endes schon mit einem Venturi-Prinzip arbeitete. Und das ist natürlich ein ganz anderes CPAP-System als das, was wir damals eingesetzt haben. Das erste Benveniste-Ventil habe ich damals dann aus Kopenhagen mit nach Köln genommen und wie einen Augapfel gehütet, um damit die Versorgung der Kinder dann zu gestalten.
Ja, spannend. Wenn ich dich jetzt nach Neuigkeiten frage, dann ist ja eigentlich die minimalinvasive Surfaktantgabe eigentlich mittlerweile schon alter Hut. Würdest du dem zustimmen oder?
Ich würde dem für Deutschland, glaube ich, schon zustimmen.
Okay.
Aber man muss da wirklich sagen, das ist ein überwiegend deutsches Phänomen. Es ist damals ja auch wieder von einem Dänen erst beschrieben worden, ich glaube 1992, und dann in Vergessenheit geraten, weil der Kollege sich selbst, der Henrik Werder, ja unter seinen skandinavischen Kollegen nicht durchsetzen konnte und man dann da das Inscher-Prinzip entwickelt hat. Und ich selbst habe in einer verzweifelten Situation 2001 dann erstmals die minimalinvasive Surfactant-Applikation durchgeführt, in einer Situation, wo Eltern bei einem Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit nicht wollten, dass es invasiv beatmet wurde, sondern nur eine Atemunterstützung zugestimmt hatten. Und dieses Kind hatte irrsinnige Oxygenierungsprobleme und ich hatte bei der Vitalität des Kindes eben das Gefühl, ich muss ihm irgendwie helfen und da habe ich das zum ersten Mal einfach ausprobiert und das hat dem Kind sehr gut getan. Und das Kind hat dann auch ohne invasive Beatmung überlebt, damals ein Frühgeborenes mit 23 Wochen, ein, zwei Tagen. Und das hat sich dann bei uns in der Klinik ja sehr, sehr rasch etabliert, dass wir die Kinder so behandelt haben. Und wir haben dann ja auch über das GNN haben wir es dann gesehen, wie rasch es sich in Deutschland verbreitet hat. So dass ich wirklich sagen würde, für Deutschland ist es ein alter Hut. Da wird es seit mehr als 20 Jahren jetzt praktiziert. Das gilt auch für Österreich mittlerweile, aber die anderen europäischen Länder, die haben auch sehr viel später damit angefangen. Trotzdem verbreitet es sich in Europa im Moment zusehends und mittlerweile setzen sich ja auch die US-Amerikaner mit der Frage auseinander. Für US-Amerika ist es nach wie vor etwas ganz Neues.
Ja. Ich erinnere mich noch genau an unser Gespräch 2004, hattest du das mal vorgestellt, irgendwie hatten wir uns unterhalten und dann kam ich zurück nach Innsbruck, wo ich damals gearbeitet habe und da war ich in genau so einer kritischen Situation, Kind, was eigentlich 300, 400 Gramm oder so, was ja extrem klein war damals, nicht versorgt werden sollte und da habe ich es auch zum ersten Mal gemacht und das war für mich dann so das nächste Schlüsselerlebnis, der ist nie beatmet worden, das Kind. Und das hatte niemand geglaubt. Ich konnte den ehrlicherweise, hatte ich Probleme, den zu intubieren, aber sozusagen mit einer Magensonde es zu applizieren, das ging gut. Dann Zepap ran und das war auch so ein Schlüsselerlebnis für mich. Aber jetzt nochmal die Frage, ist es allein das minimalinvasive Surfactant?
Nein.
Also weil du gerade sagst, in Amerika wird es ja auch jetzt eingeführt, ist es die letztendliche Lösung?
Nein, ich glaube, und das ist etwas, was mir wirklich immer sehr, sehr wichtig ist zu betonen, die minimalinvasive Surfactantgabe ist ja letzten Endes ein Element aus einem ganzen Konzept, was eben darauf beruht, dass man dem Frühgeborenen und auch dem extrem frühgeborenen Kind durchaus gewisse Kompetenzen zuschreibt und sagt, dieses Kind kann atmen und kann auch die Lunge vielleicht rekrutieren. Es braucht eben nur in diesem Prozess eine gewisse Unterstützung. Und dieses Konzept eines Soft Landings oder einer minimalinvasiven Erstversorgung, das umfasst natürlich einerseits eben wirklich eine optimale Vorbereitung der Situation auch schon durch die Geburtshelfer, dass die Lungenreifungsbehandlung durchgeführt wird, dass man den Geburtsmodus auch unter kindlichen Aspekten eben mit festlegt und gegebenenfalls eben auch eine Sektio macht und nicht sagt, nee, für so ein unreifes Kind lohnt sich diese Belastung für die Mutter nicht. Dass man die Narkose entsprechend gestaltet, dass Kinder auch nicht atemdeprimiert zur Welt kommen. Und das ist ein Punkt, der vielleicht in den ganzen Überlegungen ein neuer Aspekt ist und eine gewisse Aktualität auch in der Literatur hat, dass man dann ein Nabelschnurmanagement macht, was zur Unterstützung der Situation beiträgt. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Und dass man dann, wenn das Kind schließlich auf dem Erstversorgungstest liegt, dass man dann eben alles tut, um dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, seine ganze Kraft da reinzustecken, die Adaptation zu schaffen. Das heißt, dass man es nicht von Anfang an in eine stressende und belastende Situation bringt, indem man es zum Beispiel für das Kind unbequem lagert, indem man sehr laut ist, indem man grelles Licht hat, sondern indem man eine Willkommenskultur sozusagen für das Frühchen pflegt, dass man es in eine Position bettet, wo es für das Kind angenehm ist, dass man eben abgedunkelte Räume hat und nur die punktuellen Lichtquellen, die man akut braucht, dass man es nicht überfällt mit schmerzhaften Maßnahmen und dass man dann bei der Belüftung der Lunge dem Kind eine Unterstützung gibt, die an die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes angepasst ist. Das heißt, dass man natürlich ein CPAP appliziert, dass man das CPAP-Level so einstellt, dass das Kind möglichst wenig Atemnot hat und dass man dann alles, was für das Kind belastend sein könnte, wie zum Beispiel eine Tropfanlage oder auch die wenig invasive Surfactantgabe, dass man das erst dann macht, wenn das Kind in einer stabilen Situation angekommen ist und dass man es auch dosiert macht. Und wenn man eine belastende Maßnahme durchgeführt hat, dass man sich das Kind dann wieder restabilisieren lässt, bevor man die nächste Maßnahme macht. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass so eine Erstversorgung eines kleinen Frühgeborenen durchaus eine Viertelstunde oder eine Stunde dauern kann.
Und das wollte ist ich sagen,
ein
ja.
ganz gravierender Unterschied zu früher. Ja. Früher war ja. man froh, wenn man in 10 Minuten Tubusnabel, Nabelarterien drin ja. hatte und das ja. Kind in den Inkubator legen konnte. Ja. Und das ist natürlich etwas, was sich auch ganz, ganz grundlegend geändert hat.
Ja. Ja.
Sozusagen auf den Rhythmus des Kindes einlässt und Schritt für Schritt mit dem Kind geht.
Das finde ich ganz spannend, gerade dieses Kind in Ruhe lassen oder dem die Ruhe geben oder so. Ich bin ja absoluter Verfechter davon. Jetzt hat sich ja mittlerweile so ein bisschen rausgestellt, dass die Spontanatmung notwendig ist. Und da stehe ich immer so ein bisschen im Widerspruch, dieses Stimulieren. Ne? Ich brauche ja irgendwie ein bisschen Stimulation, damit das Kind atmet. Wenn ich es ganz und gar in Ruhe lasse, dann vergisst es zu atmen. Wie siehst du das?
Ja, ich weiß es nicht. Also meine Beobachtung ist, dass die schon alle irgendwie anfangen zu atmen, auch wenn man sie weitgehend in Ruhe lässt. Wobei wir die Kinder ja meistens auf die Seite legen und man dann so den Rücken und das Gesäß des Kindes mit seiner Hand so ein bisschen schient und damit es vielleicht so ein bisschen hin und her schaut. Das ist sicherlich ein bisschen Stimulation. Und das, was wir eben auch machen, ist, dass wir ein Stepwise Increasing PEEP machen, dass wir also das PEEP-Level der CPAP-Unterstützung schrittweise anheben, so dass das Kind anfängt zu atmen. Und ich glaube, das ist eine Stimulation, diese schrittweise anhebende PEEP, über die Dehnungsrezeptoren auch im Rachenraum. Und mit diesen Maßnahmen ist unsere Beobachtung eigentlich, dass sie anfangen zu atmen, auch wenn man sie nicht heftig
nicht stimuliert. Okay. Ja, das ist wichtig. Und der andere Aspekt, den du gerade erwähnt hast, dieses individuelle Anpassen oder der Atemunterstützung, das finde ich auch so wichtig. Und das wird man aus meiner Sicht erstens, glaube ich, nie richtig in Studien untersuchen können, was das Ideale ist, weil das Kind immer unterschiedlich ist. Und zweitens wird es auch sehr schwer, irgendwie in Richtlinien festzuschreiben sein, weil da wirklich minimale Unterschiede in der Flüssigkeitsfüllung der Lunge und so großen Unterschied machen.
Ja, und mich beeindrucken ja die tierexperimentellen Untersuchungen der Kollegen Stuart Hooper, David Kinsey, immer sehr, die da ganz viel gemacht haben hinsichtlich der Frage, ob man oder mit welchen PEEP-Levels man arbeiten soll und welche Druck man braucht, um die Lunge mit Luft zu füllen. Und die haben ja auch sehr deutlich in den tierexperimentellen Untersuchungen zeigen können, dass das eben sehr stark auch von Einflussfaktoren wie Gestationsalter, aber auch hat das Muttertier Wehen gehabt, ja oder nein, ist eine Lungenreifungsbehandlung durchgeführt worden, sind Steroide gegeben worden, von diesen Faktoren abhängt. Und von daher wird man nie mit einem standardisierten Verfahren das Optimum erreichen können, wie etwa wir machen eine Sustained Inflation von 15 Sekunden mit einem Druck von XY.
Genau.
Das kann fürs eine Kind halt schon viel zu viel sein und den Kreislauf kompromittieren. Und fürs andere Kind ist es noch viel zu wenig, weil damit eben die Flüssigkeit noch nicht verdrängt wird.
Richten wir uns mal auf dein anderes wichtiges Thema, die Eltern. Warum hältst du diese Kontaktaufnahme im Kreis also für so wichtig? Das reicht auch, wenn die auf Station kommen oder nicht?
Ja, also auch da muss man sagen, die grundsätzlich ersten Erfahrungen oder Beobachtungen stammen natürlich wieder aus dem Tierreich. Im Tierreich ist es bekannt, dass wenn man Muttertier und Jungtier unmittelbar nach der Geburt trennt und erst nach 2 oder 3 Stunden wieder zusammenbringt, dass dann die Jungtiere von den Muttertieren nicht mehr angenommen werden. Und das bezeichnet man im Tierreich als eine sensible Phase. Man hat lange Zeit es nicht gedacht, dass es auch beim Menschen eine solche sensible Phase gibt. Es sind dann 2 Kinderärzte gewesen, Klaus und Kennel, die auch in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon eine solche sensible Phase beim Menschen postuliert haben und auch erste Beobachtungsstudien gemacht haben. Damals in den USA in einer Situation, wo die Klinik-Routine so eingerissen war, wie sie in den 60er, 70er Jahren auch hier in Deutschland war, dass nämlich die Kinder unmittelbar nach der Geburt, die gesunden, reifen Neugeborenen, unmittelbar nach der Geburt von der Mutter getrennt in ein sogenanntes Kinderzimmer kamen und die Mutter dann eben erst nach 12 oder 24 Stunden das erste Mal das Kind zum Anlegen bekam. In diesem Setting haben dann Klaus und Kennel eben eine Kontaktzeit nach der Geburt für Mutter und Kind gefordert und haben dann auch in ihren ersten Beobachtungsstudien gesehen, dass die Mütter den Kindern sehr, sehr viel zugewandter waren, wenn sie unmittelbar nach der Geburt schon Kontakt hatten. Das ist dann auch wieder diskutiert und hinterfragt worden, weil es keine prospektiv randomisiert kontrollierten Studien waren. Und es hat dann um 2000 herum eine Studie in Weißrussland gegeben, wo man das Ganze wirklich prospektiv randomisiert kontrolliert untersucht hat. Bei reifen Neugeborenen, Mutter und Kind nach der Geburt getrennt, Wiedervereinigung nach 2 Stunden versus Mutter und Kind nach der Geburt zusammenlassen. Und dann hat man die Kinder nach einem Jahr in der Interaktion mit der Mutter nachuntersucht und hat gesehen, dass die Kinder sehr viel besser durch die Mütter koreguliert wurden in der Gruppe der Kinder, die eben den Mutter-Kind-Kontakt nach der Geburt gehabt haben. Das war Wahnsinn. Eigentlich dann eine Bestätigung für die Existenz dieser sensiblen Phase auch beim Menschen.
Weißt du, ganz kurze Frage, weißt du, was damals die Intervention war, die Trennung oder das Zusammenführen? Also was war davor stand?
Vorher war der Standard die Trennung.
Das Zusammenführen gleichzeitig, ja. Interessant.
Das war die Intervention. Und das war eben dann auch ein wirklich wissenschaftlicher, exakter Nachweis mal für die Existenz dieser sensiblen Phase auch beim Menschen, beim reifen Neugeborenen. Und neurobiologisch weiß man ja heute, dass Oxytocin ein Hormon ist, was beim Aufbau von Bindungen und Beziehungen eine immense Rolle spielt. Und zu keinem Zeitpunkt ist im mütterlichen Gehirn und im kindlichen Gehirn die Oxytocin-Konzentration so hoch wie zum Zeitpunkt der Geburt. Und von daher ist eben diese Phase dafür bestimmt, dass Mutter und Kind sich kennenlernen und dass sich das auch im Haut-zu-Haut-Kontakt und im ersten Saugen an der Brust bestätigt oder verfestigt. Und deswegen ist diese unmittelbar postnatale Kontakt zwischen Mutter und Kind oder Eltern und Kind eben von so ganz essentiell.
Okay, aber jetzt war das ja eigentlich alles für Reifgeborene. Es war schon schlimm genug, dass die getrennt wurden. Aber Frühgeborene, die brauchen ja Intensivmedizin, die brauchen Beatmung. Sind da die Eltern auch so wichtig?
Ja, auch das ist natürlich hinterfragt worden. Und das ist auch etwas, was natürlich von vielen Neonatologen auch heute noch hinterfragt wird, weil eben die Intensivmedizin und die Unterstützung der Vitalfunktionen ganz im Vordergrund gesehen wird. Es ist dann so gewesen, auch da muss man wieder sagen, dass die Skandinavier ja eine gewisse Vorreiterrolle haben und das Känguru in den Haut-zu-Haut-Kontakt auch schon sehr früh bei den Frühgeborenen angewandt haben und dass man da in Deutschland und in anderen europäischen Ländern dagegenüber zurückgeblieben ist. Wir haben dann hier bei uns selbst letzten Endes innerhalb von einer Studie einen Zufallsbefund erhoben, der uns dazu gebracht hat, zu sagen, wir müssen das jetzt mal systematisch untersuchen. Und zwar war es so, dass wir den kompletten Geburtsjahrgang 1999, alle Kinder unter 1500 Gramm, mit einem aufwendigen Verfahren nachuntersucht haben, wo wir auch im Alter von einem Jahr die Bindungssicherheit der Kinder an ihre Mütter untersucht haben. Und wir hatten damals die Hypothese, dass biologische Risikofaktoren wie Beatmungsdauer, Blutungen und solche Dinge da einen entscheidenden Einfluss haben würden. Und man muss sagen, dass wir im Jahr 99 noch ein sehr unterschiedliches Vorgehen hinsichtlich der Frage hatten, ob man das Kind nach der Geburt unmittelbar der Mutter zeigt oder ob man eben wirklich sagt, das Kind geht auf Station und die Mutter kann dann kommen, wenn die Mutter so weit ist. Und das hing, ob die Mutter das Kind im Kreißsaal schon zu sehen kriegt, die hing letzten Endes vom Erstversorgenden Arzt ab. Dann haben wir einen überraschenden Zufallsbefund gehabt bei dieser Nachuntersuchung. Der Zufallsbefund war nämlich der, dass letzten Endes der einzige signifikante Faktor, der mit der Bindungssicherheit des Kindes an die Mutter nach einem Jahr korrelierte, derjenige war, ob die Mutter das Kind innerhalb der ersten 2 Stunden nach der Geburt gesehen hat oder nicht.
Wahnsinn, ja. Ja, ja.
Und dieser Befund war dann für uns so relevant, dass wir einerseits gesagt haben, jetzt ist es Standard oder jetzt muss es Standard sein, dass die Mutter im Kreißsaal das Kind schon zu sehen kriegt. Also wir haben unser Standardvorgehen allein aufgrund dieses Befundes geändert. Und haben dann aber gesagt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken, ob nicht der Haut-zu-Haut-Kontakt auch schon im Kreißsaal, ob das nicht auch noch einen zusätzlichen Effekt macht. Und haben dann gegen unseren damaligen Standard, die Mutter kriegt das Kind einmal zu sehen und kann es auch in der Folie verpackt anfassen, haben im Vergleich zu diesem Standard dann eben eine Stunde Haut-zu-Haut-Kontakt als Intervention eingeführt und haben auch da dann wieder in der Nachuntersuchung nach einem halben Jahr gesehen, dass die Mutter-Kind-Interaktion sehr viel feinfühliger war in den Lehrern, die den Haut-zu-Haut-Kontakt gehabt haben. Wobei nichts anderes anders war.
Ist ja absolut spannend, dass so eine relativ kleine Intervention so eine große Auswirkung hat. Und wenn man weiß, was sozusagen Interaktion mit einem halben Jahr, was das langfristig auch für Bedeutung hat, muss man einfach sagen, sollte heute eigentlich Standard sein, ne?
Ja, würde ich
sehen. Ja, ja. Sehe ich auch so. Wenn ich so Weiterbildungen mache zu dem Thema und so weiter, merke ich aber, in wie vielen Einrichtungen das noch nicht Standard ist. Und was mich immer wundert, ist sozusagen, es kommen immer sehr viele Argumente, warum das nicht gehen kann. Ist sicherlich alles richtig, baulich und so weiter. Aber wenn man was weiß, dass es funktioniert, wie die Beatmung, jeder würde sich ein Beatmungsgerät kaufen, ne? Jeder würde sich ein Medikament kaufen, weil er es einfach, ich sag mal, einfach kaufen kann, ne? Aber da muss man sozusagen Organisationen verändern und so weiter. Da ist die Hemmschwelle immer viel höher und die Bedeutung ist oftmals gar nicht so richtig sichtbar für die meisten. Wahrscheinlich, weil es nicht den Astro verbessert oder weil es nicht gleich messbar ist, sondern erst nach einem halben Jahr die Auswirkung hat.
Ja, und weil es natürlich schon auch etwas ist, was sehr personalintensiv ist. Ne? Und,
ja.
Nichts ist im Moment ja so schwer verfügbar wie personelle Ressourcen. Ja. Ein Beatmungsgerät ist leichter zu kaufen, als eine Klar. zusätzliche Pflegekraft oder einen zusätzlichen Arzt anzustellen. Aber
auch da gibt es Möglichkeiten. Ja, gibt es Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die elektronische Krankenakte, sodass der Arzt, der dabei ist im Kreißsaal, der nutzt dann die Zeit, gleich die Dokumente auszufüllen, ja, und so weiter. Da gibt's.
Ja, und ich denke immer, diese Widerstände, man muss die Wichtigkeit der Intervention erkennen, um die Widerstände dagegen zu überwinden. Und dann findet man auf den Weg.
Ja.
Ne,
ja,
der muss jetzt auch nicht an jeder Klinik gleich aussehen. Das können unterschiedliche Wege sein, die man findet, um dieses Ziel zu erreichen, den Haut-zu-Haut-Kontakt nachzuführen.
Und wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt ist ja auch ganz wichtig dann für dein drittes Lieblingsthema, sozusagen die Muttermilchernährung ist ja auch ein ganz besonderer Augenblick, der, glaube ich, viele Grundlagen schafft für die Ernährung mit Muttermilch, oder?
Ja. Das ist ganz sicher so. Auch das ist mittlerweile eben wirklich auch in Studien nachgewiesen, dass der Haut-zu-Haut-Kontakt nach der Geburt wirklich einer der wesentlichsten Faktoren ist, der die Mutter, die ja in einer grundsätzlich ungünstigeren Ausgangssituation nach einer Frühgeburt ist, wirklich auch zu unterstützen, darin in eine Laktation zu kommen. Und auch da weiß man, dass wirklich die ersten 2 Stunden nach der Geburt eine sensible Phase sind, wo der Haut-zu-Haut-Kontakt eine Bedeutung hat und auch im Übrigen das erste Ausstreichen von Milch erfolgen sollte, um eben dem mütterlichen Organismus das Signal zu geben, dass da jemand ist, der die Milch auch braucht. Deswegen ist dieses frühe Ausstreichen der Milch oder das frühe Gewinnen von Kolostrum von Hand ist eben unter dem Aspekt, dass die Mutter in die Milchbildung kommen soll, von großer Bedeutung. Und das andere ist, dass eben auch die frühe Applikation von Kolostrum fürs Kind.
Okay. So, wenn man sich so anhört, ist ja eigentlich schon alles ideal im Kreißsaal. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, wie sieht dann die Erstversorgung aus? Noch genauso oder wie denkst du?
Ich glaube, so ganz ideal ist es alles noch nicht. Ich habe eben gesagt, dass das Nabelschnurmanagement eine große Rolle spielt. Ich denke, dass wir dahin kommen werden, die Erstversorgung bei intakter Nabelschnur durchzuführen, zumindest bis die Lunge belüftet ist. Damit wird sie natürlich auch in eine größere Nähe zur Mutter rücken, dass die Erstversorgung eben wirklich unmittelbar an der Seite der Mutter oder gar auf der Mutter erfolgt. Und ich glaube oder ich hoffe, dass die Kinder dann eben auch nicht von dort sofort in den Inkubator umziehen, sondern dass es Möglichkeiten geben wird, dass man das Kind dann auch auf der Mutter für viele, viele Stunden nach der Geburt liegen lässt und es da überwacht und Mutter und Kind gleichzeitig überwacht. Also mein Traum wäre sozusagen eine Art Geburtshaus für Frühgeborene, wo Mutter und Kind als Einheit gepflegt, versorgt werden. Und das eben auch für Frühgeborene und auch für Hochrisikogruppen.
Okay, also das ganze Gegenteil von dem künstlichen Uterus, der auch demnächst mal Thema im Podcast sein wird, sondern genau Mutter-Kind zusammenbehalten, möglichst lange. Genau. Denkst du, es gibt irgendwie eine Entwicklung noch, an die wir jetzt gar nicht denken oder die noch so abstrus aktuell erscheint, dass man da nicht denkt, das wird umgesetzt?
Ja, ich glaube, das, wo wir nicht dran denken, das gibt es halt noch nicht. Da denken wir eben auch noch nicht dran. Ja. Ich glaube, man wird ja schon so ein bisschen für verträumt oder verrückt gehalten, wenn man das sagt, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit der Versorgung auf der Mutter und bei der Mutter belassen. Diese anderen Trends mit künstlichem Uterus, die erscheinen mir technisch so aufwendig, dass ich nicht glaube, dass sie sich in 10 Jahren schon in der Breite durchgesetzt werden haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Entwicklung, die parallel geht. Ne? Und die, glaube ich, diese Aspekte, die uns sehr beschäftigen und die auch psychologisch, psychosozial geprägt sind, die relativ wenig berücksichtigen. Ich glaube, dass diese Entwicklung trotzdem weitergehen wird.
Das wollte ich sagen. Also ich bin gar nicht so technikskeptisch. Ich befürchte, dass es technisch relativ große Fortschritte gibt. Aber ich denke, dass diese ganzen Besonderheiten wie Mutter-Kind-Interaktion, psychosoziale Aspekte, ganzen Hormongeschichten und so weiter, da vielleicht gar nicht so im Mittelpunkt stehen, die wirklich eine ganz wichtige Rolle für die physiologische Entwicklung spielen. Und dass es denn wirklich auf dieses technisch Machbare, also ECMO und solche Richtung, reduziert wird. Ich bin gespannt, in welche Richtung die Entwicklung geht.
Ich bin auch sehr gespannt, aber ich glaube eben, dass diese natürlich ja zur Verfügung stehende Ressource der Nähe der Mutter, dass die wahrscheinlich sich auf Dauer auch durchsetzen wird, weil sie eben ubiquitär verfügbar ist. Aber wir müssen halt unsere Kliniken dafür umstrukturieren und weiterentwickeln.
Das wollte ich sagen, und das ist nicht leicht, diese Argumente zu finden.
Zum Lebensraum für die Familie werden. Das ist etwas, wo die Skandinavier uns sicherlich sehr voraus sind.
Ja. Sicherlich auch mit ein bisschen anderen Umgebungsbedingungen, also sozusagen die ganze soziale System der Möglichkeiten, aber die sind uns da sicherlich beispielgebend.
Ich glaube nicht, dass sich das 1:1 auf Deutschland übertragen.
Ja, deswegen, genau.
Weil das ganze System ein anderes ist und weil auch höhere Distanzen überwinden sind und damit von vornherein klar ist, die ganze Familie muss eben oder zumindest die Mutter muss auch ihren Wohnsitz sozusagen über Monate verlagern in die Nähe des Kindes. Das sind sicher ganz andere Voraussetzungen, aber der Kerngedanke ist eben der, wo man auch überlegen muss, wie kriegt man es hier umgesetzt.
Das hat man auch schon im Podcast mit Professor Rossi diskutiert, dass ja wirklich die Distanzen ganz anders sind, das Gesundheitssystem in dieser Beziehung ein bisschen anders aufgestellt ist. Ja. Angela, zum Abschluss, welche Publikation hast du uns mitgebracht und empfiehlst du unseren Zuhörern bzw. Zuhörerinnen zum tieferen Eintauchen in die Thematik?
Ja. Ich habe zwei Publikationen mitgebracht. Okay. Das eine ist eine Publikation von Matt Trisavi aus den USA über die Betreuung von extrem Frühgeborenen als unreife Wissenschaft. Der Grundgedanke ist der, dass Frühgeburtlichkeit eben je nach Schwangerschaftsalter auch mit ganz spezifischen Pathophysiologien einhergeht und dass es eben nicht gut ist, wenn man das, was man vom reifen Neugeborenen kennt, überträgt auf ein Frühgeborenes mit 30 Wochen und das, was man vom Frühgeborenen mit 30 Wochen kennt, auf ein Frühgeborenes mit einem Schwangerschaftsalter von 22, 23 Wochen. Und dass deswegen auch diese Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit, wie wir es heute nennen, unter Umständen eine ganz andere Versorgung auch noch in vielen Punkten brauchen als die etwas reiferen Frühgeborenen mit 24, 25 Wochen. Das ist eine Arbeit, die auch die verschiedenen Aspekte der Transition und der postnatalen Anpassung eben für diese ganz unreifen Frühgeborenen in den Blick nimmt. Das empfehle ich jedem, der da wirklich mal tiefer eintauchen will. Und eine zweite Arbeit von Christoph Hertel aus dem GNN heraus ist eine Arbeit, die eben die Bedeutung der wenig invasiven Surfactant-Gabe in einem Kontext eines ganzen Bündels von Versorgungsmaßnahmen im Rahmen der Erstversorgung als sanfte Erstversorgung eben beschreibt und die Auswirkungen auf das Outcome der Frühgeborenen mit einem Schwangerschaftsalter unter 27 Wochen. Und das ist aus meiner Sicht deswegen eine besonders wichtige Arbeit, weil das Optimist Trial, was ja die wenig invasive Surfactant-Gabe prospektiv randomisiert kontrolliert untersucht hat, doch für die unreifen Frühgeborenen ein etwas ungünstigeres Outcome beschrieben hat gegenüber der Intubation und Beatmung bei den Kindern, die wenig invasive Surfactant-Gabe bekommen haben. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland überhaupt nicht beobachten, aber wir denken eben, dass es daran liegt, dass in Deutschland diese wenig invasive Surfactant-Gabe in eine ganz andere Erstversorgung eingebettet ist, als es in den amerikanischen, kanadischen Kliniken der Fall ist. Und dass dieses komplette System eben dieser entwicklungsfördernden Erstversorgung inklusive dieser, dass das eben das ist, was wirklich die Prognose verbessert.
Ja, super, vielen Dank. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Link zu dieser Arbeit finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter dskn.org und da können Sie uns auch Hinweise geben, mit uns Kontakt aufnehmen für andere Themen im Podcast oder einfach ein Feedback geben. Angela, zum Schluss nochmal, also erstens vielen Dank, aber als Hinweis noch, wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, wäre die Erstversorgung noch immer ein Thema, in das du tiefer einsteigen würdest, auch wissenschaftlich gesehen?
Ja,
ganz
okay,
klar.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir da noch lange nicht alles wissen und untersucht und studiert haben, was wir untersuchen sollten. Es ist ein unglaublich faszinierendes Feld, weil es eine Lebensphase ist, die es eben nur einmal im Leben gibt, die es doch zu begleiten gilt. Und von daher finde ich sie wissenschaftlich unglaublich interessant, physiologisch unglaublich interessant. Ich finde es aber auch nach wie vor unglaublich faszinierend, ein Neugeborenes, und wenn es ein noch so frühgeborenes Neugeborenes ist, auf dieser Welt zu begrüßen und willkommen zu heißen. Und das ist eben auch wirklich mein Appell an alle, die in diesem Bereich arbeiten, dass das auch mit eine Kernhaltung sein soll, mit der man diesem Frühgeborenen begegnet, dass man es eben in dieser Welt willkommen heißt und dass man es in diese Welt begleiten will. Und dabei es in seiner ganzen Individualität auch annimmt. Und das ist eben dann auch mehr als eine standardisierte Erstversorgung nach irgendeinem Algorithmus.
Angela, diesem wunderschönen Schlusswort möchte ich einfach gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, hat absoluten Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Ja, vielen Dank, hat mir auch große Freude gemacht. Dankeschön.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Sollten Sie Fragen, Ideen, Vorschläge haben, so schreiben Sie uns unter info@dskn.org. Unser heutiger Gast war Frau Privatdozentin Dr. Angela Krebs aus Köln. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.